Psychische Auffälligkeiten in Rollenspielen von David Grade. Bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel erzählen sich Menschen Geschichten, meistens überzeugt davon, dass sie Fantasie erschaffen. In einer Gesellschaft erzählen sich Menschen Geschichten, meistens überzeugt davon, dass sie Wirklichkeit erschaffen. Diese Geschichten werden auch Narrative genannt, zu denen auch Geschichten über psychische Auffälligkeiten gehören. Wer versteht, dass unsere Gesellschaft und unsere soziale Wirklichkeit aus Geschichten geformt sind, die wir uns erzählen, hält einen mächtigen Schlüssel in den Händen, um unsere Wirklichkeit zu verändern, zumindest die Wirklichkeit über sich selbst. Der Anspruch, die eigene Wirklichkeit gestalten zu können, führt zu einem kritischen Betrachten von Medieninhalten, das Fragen stellt wie: Wie werden wir repräsentiert? Was sagt das über uns oder unsere psychische Störung aus? Welches Bild von psychischer Störung wird transportiert? Und bezogen auf das Hobby Rollenspiel, wie beeinflusst es mich und andere in ihrer Meinung und in ihrem Denken über Konzepte psychischer Störungen, wenn wir gerade dieses Rollenspiel spielen? Was ist eine gute, gelungene Darstellung von psychischen Störungen? Narrative über psychische Auffälligkeiten – eine Frage der Perspektiven. Rollenspiele bieten ähnlich unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht nur einfach Inhalte, die wir maximal mit immer neuem Wissen aktuell interpretieren können, wie es bei Filmen oder geschriebenen Geschichten der Fall ist. Sie sind eine Mischung aus vorgefertigten Inhalten und eigenem Zutun und daher besonders gut geeignet, um Narrative zu entwickeln, zu erproben und auszugestalten. Zusätzlich sind sie auffälligen Verhaltensweisen und Gedanken gegenüber oft sehr offen konzipiert, da in den meisten Rollenspielsystemen seltener die Norm gespielt wird. Es geht selten um die Reinigungskräfte eines Raumschiffs und ihr alltägliches Leben und häufiger um die außergewöhnlichen Menschen oder Elfen, Zwerge, Aliens, Goblins, Einhörner, die in einem intergalaktischen Konflikt das Blatt wenden können. Im Rollenspiel werden also üblicherweise Charaktere gespielt, die außerhalb der Norm liegen und Gefahr, Gewalt und Unsicherheiten einem grusamen, geregelten Leben vorziehen. Psychiatrisch Geschulte können eine Fülle von Symptomen ausmachen, die mit bekannten fachspezifischen Diagnosen einhergehen. Zum Beispiel sind Hochrisikoverhalten, Störungen der Impulskontrolle, Hypervigilanz oder Abgestumpftheit von Gefühlen unter Spielercharakteren häufiger zu finden als unter der imaginierten Normalbevölkerung einer Fantasiewelt. Die Person, die sich als Erste auf den Säbelzahntiger stürzt, um die Gruppe zu retten, wird in einer Fantasy-Gesellschaft vermutlich hoch angesehen sein. In unserer Gesellschaft würde sie nach dem Klassifikationssystem ICD-10 mit einer F90-0, also einer einfachen Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung, oder sogar einer F90.1, also einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens, versehen werden. Als ich in meiner Shadowrun-Gruppe von Rollinclusive erzählte, wiesen mich meine MitspielerInnen darauf hin, dass die meisten RunnerInnen, also die Spielercharaktere bei Shadowrun, in unserer Welt psychiatrische Diagnosen bekämen. Die meisten RunnerInnen würden selbst im veränderten Narrativ der sechsten Welt von Shadowrun eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, also eine F60.2, bescheinigt bekommen. Eine Störung, für die die Missachtung sozialer Normen typisch ist. Wie sieht es jedoch beispielsweise mit einer Magierin aus, die eine andere Realität, zum Beispiel den Astralraum, wahrnimmt, sich mit Geistern unterhält oder diese gelegentlich halluziniert? In unserer unmagischen Welt eindeutig schizophrene Symptome. Diese Geister sind jedoch im Weltenbau von Shadowrun real. Der Geist und der Astralraum sind geteilte Wirklichkeiten für alle, oder zumindest die Mehrheit. Doch auch außerhalb einer nach wie vor nicht magischen Welt unterscheiden sich die Kontexte, in denen Menschen gesehen werden. Während für das nordamerikanische indigene Volk der Suni Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordneten, als dem vollkommenen Göttlichen besonders nahe galten, wurden Transgeschlechtlichkeit in Europa bis ins frühe 20. Jahrhundert noch als Geisteskrankheit verstanden. Narrative entscheiden also darüber, ob eine Person aufgrund des gleichen Merkmals gesellschaftlich stigmatisiert oder besonders geachtet ist. Jedes komplexe Rollenspiel versucht in seinem Regelwerk nicht nur Kämpfe und körperliche Prozesse in Regeln darzustellen, was sich beispielsweise in Lebenspunkten, Angriffen, Paraden, Stärkewerten äußert, sondern auch geistige und soziale Vorgänge. Die Repräsentation der biopsychosozialen Konstrukte, die wir aktuell mit psychischen Auffälligkeiten in Verbindung bringen, können wir uns in Rollenspielen auf verschiedenen Ebenen ansehen. Auf der Ebene des sogenannten Fluffs, also der Weltbeschreibung, auf der Ebene des sogenannten Crunchs, also der Zahlen- und Regelmechanismen, und auf der Ebene des Plots von Szenarien, Abenteuern und Hintergründen. Wie wird jemand innerhalb der Weltbeschreibung eines Rollenspiels bezeichnet und wie wird diese Person bewertet, die eine psychische Auffälligkeit hat? Ist sie von einem Zauber befallen oder einem Dämon besessen? Steckt etwas Göttliches in ihr oder ist ein Djinn in sie gefahren? Gibt es in der Spielwelt Bezeichnungen wie wahnsinnig, irre oder werden solche Auffälligkeiten als psychische Erkrankung oder psychische Störung bezeichnet? Ist der Charakter neurodivergent im Gegensatz zu neurotypisch? Oder handelt es sich bei der Auffälligkeit lediglich um eine weitere Ausprägung dessen, was als normal empfunden wird? Gibt es vielleicht wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Begrifflichkeiten wie posttraumatische Belastungsstörung, Cyberpsychose oder kognitives Fragmentierungssyndrom? All diese Begrifflichkeiten orientieren sich an im Lauf des historischen Verständnisses von psychischen Auffälligkeiten entwickelten Konzepten und spiegeln bestimmte Verständnisweisen dieser wider. Je älter der Begriff und das dahinterliegende Konzept sind, desto negativer wird der Begriff konnotiert, bis er irgendwann ins Lächerliche abgleitet. Die meisten Menschen unseres Kulturkreises werden wütend, wenn sie als irre bezeichnet werden, reagieren aber irritiert bis lustig, wenn jemand ihnen vorwirft, von einem Dämon besessen zu sein. Auch der Fluff kann nach verschiedenen Kriterien betrachtet werden, beispielsweise danach, ob er kohärent zur Logik der Welt ist und ob er zu den Vorlieben des Kritisierenden passt. Kritisiert man jedoch etwas emanzipatorisch, nimmt man beispielsweise unter die Lupe, ob Inhalte zu einer Verbesserung von Repräsentation oder einem Empowerment von repräsentierten Gruppen führen. Unter dem Gesichtspunkt emanzipatorischer Kritik lässt sich beispielsweise sagen, dass die Idee, von einem Angstzauber befallen zu sein, der von einem Kleriker oder Paladin aufgehoben werden muss, kohärent zu einer Fantasywelt passt, aber die möglichen Selbstbewältigungskräfte von Betroffenen, die unter Angststörungen leiden, negiert. Die Darstellung ist die einer Hilfe von außen und dem untätigen Verharren Betroffener. Ich kann nichts machen, ich bin von einem Zauber befallen. Psychiatrische Auffälligkeiten als Spielmechaniken. Die Vielfalt psychiatrischer Auffälligkeiten in Rollenspielen ist groß. Sei es in Vorteils-Nachteilssystemen, Zaubern, Regeln zur Besessenheit durch Geister, Dämonen oder Chaosgötter oder Geschichten über Fabelwesen wie Werwölfe. Zu letzteren gibt es Theorien, nach denen es sich um Erklärungsmodelle für verschiedene psychische Störungen wie manisch-depressive Episoden oder Psychosen, aber auch Entwicklungsstörungen wie frühkindlichen Autismus handeln könnte. Sie könnten Menschen als nachträgliches Narrativ gedient haben, um vor sich selbst Morde oder Kannibalismus, bei Hungersnöten beispielsweise, zu rechtfertigen. Das Werwolfsnarrativ ist ein gutes Beispiel für die Wechselbeziehungen von sozialen Konstruktionen und psychischer Erkrankung. Einmal als Geschichte etabliert, soll es im europäischen Mittelalter vergleichsweise häufig Menschen gegeben haben, die sich für Werwölfe hielten. Das Fachwort dafür ist Lykanthropie, die heutzutage so selten ist, dass sie in den aktuellen Klassifikationssystemen für psychische Erkrankungen nicht mehr auftaucht. Ich versuche im Folgenden Konzepte psychischer Auffälligkeiten darzustellen, die sich in Rollenspielen immer wieder finden. Leider kann ich dabei der Anschaulichkeit halber nicht so tief ins Detail gehen und allem so komplex gerecht werden, wie ich gern würde. Eine in der ganzen Spielbranche einflussreiche Repräsentation psychischer Auffälligkeiten in Regelsystemen fasse ich unter dem Begriff Stabilitätswert zusammen. Gemeint ist ein lineares System von Punkten, die die geistige Stabilität bzw. Gesundheit des Charakters misst. An einem Ende der Linie geht es dem Charakter gut. Je näher er dem anderen Ende der Linie kommt, meist durch als erschreckend oder außergewöhnlich gewertete Ereignisse, desto häufiger entwickelt er oder sie psychische Auffälligkeiten, die je nach Rollenspiel unterschiedlich beschrieben sind. Beispiele sind Cyberpsychosen bei Shadowrun oder Cyberpunk, wenn durch den Einbau von Cyberware zu viel Menschlichkeit verloren gegangen ist. Klassische psychiatrische Symptome aus der Psychoanalyse-Ära bei Call of Cthulhu, der Verlust von Menschlichkeit bei Vampire die Maskerade, die mit Kontrollverlust und antisozialem Verhalten einhergeht, oder die Korruptionspunkte und noch direkter die Wahnsinnspunkte im Warhammer-Universum. Wenn die jeweiligen Stabilitätswerte das schlechte Ende erreicht haben, sind die Charaktere oft tot oder stehen nicht länger unter Kontrolle der SpielerInnen, da sie unrettbar dem Wahnsinn oder bösen Mächten verfallen sind. Die Idee des Stabilitätswerts ist als Repräsentation von psychischen Auffälligkeiten so erfolgreich, dass sie in anderen Spielbereichen, vor allem Computerspielen, adaptiert wurden. Der Mechanismus kann gerade in Horror-Settings Spannung erzeugen, ist einfach zu handhaben, leicht auf verschiedene Hintergründe anpassbar, bietet Individualisierungsmöglichkeiten für Charaktere und neue Formen von Herausforderungen und Erleben. Alternativ zu diesem skalierten Wert auf einem Spektrum gibt es auch Mechanismen, die eine binäre Einteilung vornehmen, wie zum Beispiel in Vampire die Maskerade beim Clan der Malkavianer. Ein Charakter dieses Clans hat als Clanschwäche den Nachteil Wahnsinn. Auch einige Nachteile beim Rollenspiel Das Schwarze Auge nehmen eine binäre Einteilung, beispielsweise Einbildungen oder Wahnvorstellungen vor, während Nachteile rund ums Thema Ängste auf einer kleinen Skala existieren. Je größer die Angst, desto mehr Generierungspunkte, die sich anderweitig investieren lassen. Das Konzept von psychischen Auffälligkeiten, das hinter beiden Mechanismen steckt, stammt aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht nur zufällig die Zeit, zu der H.P. Lovecraft lebte und das in seiner Welt spielende Rollenspiel Call of Cthulhu angesiedelt ist. Verbunden mit dieser Auffassung war die Idee, dass es rettenswertes und unwertes oder verlorenes Leben gibt. Eine der negativsten Folgen dieses Narrativs findet sich in den Euthanasiebeschlüssen, die von den Nationalsozialisten erlassen wurden und zur Folge hatten, dass Menschen mit psychischen Auffälligkeiten systematisch getötet wurden. Die Mechanismen, die wir im Rollenspiel für das Thema psychische Auffälligkeiten finden, verstärken meist das Narrativ, dass diese etwas Schlechtes sind, eine Abwärtsspirale, die es aufzuhalten gibt. Das mag für das Bedrohungsszenario eines Horrorrollenspiels passend sein, jedoch verhindert dieses Narrativ die Chance, dass psychische Auffälligkeiten auch positiv bewertet werden können. Es vermittelt Betroffenen das Bild, die Auffälligkeiten seien unerwünscht, falsch und das Ergebnis von Willensschwäche, schlimmen Erlebnissen oder einfach schlechtem genetischen Material. Die vorherrschenden, vereinfachten Darstellungen von oft sogenannten Geistesstörungen im Regelwerk können zu Vorurteilen, Falschinformationen und Unverständnis gegenüber Betroffenen führen. Sie sind vor allen Dingen ein Stilmittel, um Horrorgeschichten zu erzählen, also ein klassischer Fall von Narrativ. Gleichzeitig macht ein Stabilitätspunktekonzept immerhin deutlich, dass es sich bei psychischer Auffälligkeit um ein Spektrum handelt, auf dem man sich fluide bewegen kann, auch wenn es bei den meisten Rollenspielen nur Bewegung in eine Richtung gibt. Rollenspielsysteme, in denen Stabilitätspunkte wiedererlangt werden können, können auch positiv versinnbildlichen, dass es beispielsweise einen Weg aus einer depressiven Episode gibt. Grundsätzlich zeichnet sich jedoch das Stabilitätspunktekonzept vor allen Dingen dadurch aus, dass es keine klare Grenze zwischen vermeintlicher Normalität und dem unerwünschten Zustand psychischer Auffälligkeit zieht. Anlässlich der Frage, ob das einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitssyndrom, ADHS, eher eine Normvariante oder eher eine psychische Störung sei, sagte mein ehemaliger Chefarzt Folgendes: Vor langer Zeit mag der Mensch, der den Säbelzahntiger zuerst gesehen hat, also vielleicht reizoffen hypervigilant war, sich ungeachtet der Gefahr, also über mangelnde Gefahreneinschätzung verfügte, zuerst und impulsiv auf ihn gestürzt und ihn dann noch ordentlich verprügelt hat, sehr beliebt und notwendig gewesen sein. Wenn man dann noch berücksichtigt, wie hoch der Anteil von ADHS-Diagnostizierten ist, ist es wahrscheinlicher, dass es sich um eine Normvariante handelt, die aus der Mode gekommen ist, als um eine psychische Erkrankung im eigentlichen Sinne. Narrative psychische Auffälligkeiten im Weltenbau. Während der Stabilitätswert und das mitschwingende Konzept von psychischer Auffälligkeit ein Kind der Aufklärung und der beginnenden Wissenschaft ist, dominiert in den meisten Rollenspielen ein viel älteres Konzept, das der magischen Welterklärung. Psychische Auffälligkeiten werden Magie, Geistern, Göttern, Dämonen oder Djinnen zugeschrieben. Das ist nicht nur in Rollenspielsystemen verbreitet, deren Welten im Mittelalter angelehnt sind, wie Dungeons & Dragons, Das Schwarze Auge oder Splittermond, sondern auch in bereits oben erwähnten Systemen wie Shadowrun, Call of Cthulhu oder den Vampire-Rollenspielen. Meiner Wahrnehmung nach wird dieses Denken in der emanzipatorischen Kritik weniger streng oder hart bewertet als das Konzept des Stabilitätswerts. Das mag daran liegen, dass das magische Denken von Rollenspiel-RezipientInnen nicht als ernstzunehmender Konkurrent um die Deutungshoheit von psychischen Auffälligkeiten wahrgenommen wird. Deswegen scheint es für viele unproblematisch, dass psychische Auffälligkeiten als Produkt von bösen, übernatürlichen Mächten und Betroffene wahlweise als deren Opfer oder deren Handlanger dargestellt werden. Das magische Denken ist weltweit allerdings immer noch verbreitet. KlientInnen, die aus muslimisch geprägten Ländern stammen, erzählen mir manchmal davon, von einem Dschinn besessen zu sein. Das ist eine Vorstellung, die auf den Koran, zum Beispiel Sure 72, die Dschinnen, zurückgeht. Häufig begegnet mir auch die Idee von göttlichen Mächten, egal welcher Konfession oder Weltreligion, für Sünden bestraft zu werden. Manchmal ist auch die psychische Erkrankung selbst die Sünde. Nur wer wahrhaftig glaubt, ist auch gesund. Das führt dazu, dass manche Menschen ihre psychischen Schwierigkeiten oder die ihrer Kinder lange verbergen. Letztlich ist jedoch die Furcht, die psychischen Schwierigkeiten anzusprechen und zu bearbeiten, nicht allein an Religion festzumachen, sondern an der dominierenden gesellschaftlichen Einstellung zu psychischen Auffälligkeiten. Werden sie als Frevel oder Charakterschwäche gesehen und/oder haben sie negative Auswirkungen, wie von der Familie verstoßen zu werden, nicht in den Beamtenstatus zu dürfen oder in Datensammlungen möglicher Gefährder aufgenommen zu werden, eine zum Glück im Keim erstickte Idee der CSU, behindert das Lösungsversuche. Vielleicht hast du die Vorstellung, von einem Djinn besessen zu sein, belächelt. Doch die Vorstellungen von Menschen mit christlichen Wurzeln sind ähnlich. Die passende Behandlungsmethode ist der Exorzismus. Die katholische Kirche erkannte im Jahr 2014 die Internationale Vereinigung der Exorzisten offiziell an. Priester führen weltweit jährlich tausende Exorzismen durch. Es gibt einen professionalisierten Lehrgang der katholischen Kirche für ExorzistInnen und die Vorschriften für einen Exorzismus sehen seit 1999 auch die Inklusion von MedizinerInnen und PsychiaterInnen zu Exorzismen vor. Die ExorzistInnen, ja, es gibt auch katholische weibliche ExorzistInnen, werden im deutschsprachigen Raum auch Beauftragte für Befreiungsdienst genannt, weil es ihre Aufgabe besser beschreibe, Menschen von dämonischer Besessenheit und bösen Flüchen zu befreien. Die magische Idee Exorzismus mag aufgeklärten RezipientInnen seltsam vorkommen, doch die katholische Kirche hat über 1 Milliarde Gläubige, die in unterschiedlicher Intensität an ihre Erklärungsmodelle glauben. Der römisch-katholischen Kirche gelingt es seit Jahrtausenden, ihr Narrativ erfolgreich aufrechtzuerhalten und entweder durchzusetzen oder mit anderen Narrativen zu verschmelzen. Neben dem magischen Denken und dem Stabilitätskonzept finden sich in so gut wie allen Rollenspielen auch moderne Konzepte von psychischen Auffälligkeiten. Auch wenn moderne Konzepte oft wenig kohärent zu den für die Rollenspiele erschaffenen Welten und Gesellschaften sind, sind sie doch da, denn die AutorInnen der Systeme sind Kinder ihrer Zeit. So können in vielen Systemen zum Beispiel starke Ängste als regeltechnische Nachteile gewählt werden. Seelenheilkunde oder Therapie wird als die Bearbeitung der ungewollten psychischen Folgen eines meist schrecklichen Ereignisses beschrieben. Charaktere können mit Störungen oder Symptomen ausgestattet werden, die unseren heutigen Klassifikationssystemen ICD und DSM entsprechen, die manchmal sogar mit eigenen Regelmechanismen ausgestattet sind, um eine Wirkung im Crunch zu erzielen. Auch das Verbessern des Befindens durch Seelenheilkunde bildet ab, dass Charaktere sich um den eigenen seelischen Zustand oder den ihrer GefährtInnen kümmern können und dass sich die Psyche eines Charakters auch in vielen Rollenspielsystemen nicht in einem starren Zustand befindet, sondern in Bewegung und Entwicklung ist. Die Spuren moderner Konzepte in Rollenspielen sind vielfältig, weil die modernen Konzepte so vielfältig sind. Im aktuell gültigen Repetitorium, das für die Prüfung zum oder zur PsychotherapeutIn nötige Wissen zusammenfasst, sind allein 8 unterschiedliche allgemeine Krankheitsmodelle genannt, die alle innerhalb des wissenschaftlich Anerkannten nebeneinander existieren. Jedes Konzept um psychische Auffälligkeiten erfüllt im Narrativ der Personengruppe, der Gesellschaft einen Sinn und hat reale Auswirkungen auf die Person und die Gesellschaft. Das heißt auch, dass Neurodivergenzen und auch das Eigenempfinden durch Betroffene stark variieren können, was bei der Repräsentation heißt, es gibt nicht die 3, 4 Merkmale, die jede Person mit dieser bestimmten Neurodivergenz aufweist und anhand derer man sie repräsentieren kann. Das hat einen Vorteil. Etwas, das davon abhängig ist, wie wir unsere Gesellschaft konstruieren, kann durch uns verändert werden. Da die Grundlage und Entstehung dessen, was wir psychische Auffälligkeiten nennen, so komplex ist, ergibt es Sinn, dass es viele verschiedene Ansätze gibt, um psychische Phänomene zu verändern. Meinetwegen können wir auch heilen sagen, damit für die individuelle Lage möglichst passende und gelingende Interventionen gefunden werden können. Während bei einem Schaden am Auto niemand auf die Idee käme, GärtnerInnen hinzuzuziehen, weil die MechanikerInnen nicht weiter wissen, profitieren komplexe Systeme von vielfältigen Sicht- und Herangehensweisen. Das ist auch der Grund, warum es in psychiatrischen Kliniken die momentan favorisierte Lösung in Deutschland für die Behandlung der komplexesten psychischen Störungen multiprofessionelle Teams gibt, die sich absprechen und beraten. Die Inklusion möglichst vieler Sichtweisen und der Personen, die sie mitbringen, ergibt auch da Sinn. Neurodivergente Charaktere im Rollenspiel darstellen. Für Rollenspielwelten heißt diese Vielfalt an Konzepten in der Realwelt zweierlei. Erstens ist es höchst unwahrscheinlich, dass in einer fantastischen Welt genau die gleichen Konzepte und damit Auffälligkeiten und Behandlungsmöglichkeiten wie in unserer existieren. WeltenbauerInnen haben also alle Freiheiten. Zweitens kann eine psychische Auffälligkeit gar nicht vollständig korrekt repräsentiert werden, weil es keine einzelne allgemeingültige Wahrnehmung gibt. Bei der Darstellung von psychischen Auffälligkeiten im Rollenspiel ergibt es daher mehr Sinn, sich an dem zu orientieren, was tatsächlich beobachtbar ist, also am Symptom. Das dahinterliegende Konzept kann auch in Spielwelten variabel sein, denn selbst wenn es einen festen Regelmechanismus dafür gibt, ist dieser ja nicht gleichbedeutend mit Fluff-Erklärungen. Was also den SpielerInnen outgame bewusst ist, muss nicht den Charakteren in diesem Maße bewusst sein. Die Darstellung von Symptomen im Rollenspiel lässt den SpielerInnen und damit auch Betroffenen Interpretationsspielraum und legt vorerst niemanden auf eine bestimmte Störung oder eine Krankheit fest. Und ein einzelnes Symptom ergibt keine Diagnose, es kann Anzeichen für alle möglichen Auffälligkeiten sein. Als Beispiel: Beschreibt jemand einen erhöhten Herzschlag, trockenen Mund, heiße Schauer, die den Körper durchfahren, angespannte Muskeln und ausbrechenden Schweiß, dann mag der eine das als Angst interpretieren, die andere als Freude und eine dritte Person als Begeisterung. Körperliche Symptome können je nach Kontext und Person sehr unterschiedlich interpretiert werden. Selbst das Körperempfinden kann bei gleichen Belastungssituationen sehr unterschiedlich sein. Neben der Unterschiedlichkeit von Mensch zu Mensch gibt es eine deutliche Abhängigkeit von Erziehung und Umfeld. Manche Menschen werden in scheinbar unlösbaren Überforderungssituationen traurig und ziehen sich zurück, während andere Kopfschmerzen oder Magenschmerzen entwickeln. So unterscheiden sich zum Beispiel auch Umschreibungen für Unwohlsein zwischen verschiedenen Sprachen, sowie auch die Bewältigungsstrategien, da sie sich an den Bewältigungsmustern, die im Umfeld genutzt werden, orientieren. Hier liegen die Möglichkeiten für Weltenbauende und SpielerInnen, ihre Charaktere und Völker zu individualisieren und gleichzeitig deutlich zu machen, wie vielfältig Normalität sein kann. In unserer Realität wird ein spezifisches Bündel an Symptomen als psychische Störung klassifiziert, vorausgesetzt, es wird eine durch die ICD festgelegte Symptomdichte, Symptommenge oder Symptomstärke erreicht. Die gegebene Diagnose ermöglicht den SymptomträgerInnen den Zugang zu Hilfssystemen im medizinischen und sozialen Sektor, alle mit dem Ziel, Leiden zu verringern und Funktionalität zu erhöhen. Falls eine Diagnose für einen Betroffenen keinen Unterschied in der Gesellschaft oder seinem Selbstbild darstellt, ist sie nicht nötig. Genauso ist auch eine Zuordnung im Rollenspiel von verschiedenen Symptombündeln zu einem Konstrukt nur dann sinnvoll, wenn es in der Rollenspielwelt einen Unterschied macht. Wenn Charaktere in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen flatterige Augenlider, eine monotone Sprache und eine Muskelrelaxation zeigen, können sie als Medium bezeichnet werden, als von einem Dämon besessen oder als Stimme der Götter. Falls es einen Unterschied macht, wie die Gesellschaft sie sieht oder mit ihnen umgeht oder wie sie sich selbst sehen, ergibt das Sinn. Falls kein Unterschied erzeugt wird, wozu die Zuschreibung? Neben dem simplen Vorhandensein von Symptomen können diese auch in Häufigkeit und Stärke variiert werden. Ist es wirklich so, dass die Gedanken von Alrik ständig um seine Eltern, ein Bauernpaar, das von einer Orkhorde getötet wurde, kreisen, oder geschieht das nur alle paar Wochen? Vielleicht immer, wenn er in einem Einzelzimmer des aktuellen Gasthauses versucht einzuschlafen? Das mag ihm selbst nicht bewusst sein, aber das ist einer der Gründe, warum er lieber mit anderen an einem Lagerfeuer schläft und immer maulig und gereizt wirkt, wenn es scheint, als könnte die Tagesetappe in einem Gasthaus enden. Stärke und Häufigkeit eines Symptoms können beeinflussen, wie viel individuelles Leid es auslöst und wie stark die Belastbarkeit von Charakteren oder NSC eingeschränkt ist. Anhand des Grades von Leiden und sogenannter Funktionalität wird in der Realität oft festgestellt, ob ein bestimmtes Symptombündel tatsächlich als psychische Störung oder nur als eine Variante im weiten Feld der Normalität bewertet wird. Was bedeutet das für die Umsetzung im Rollenspiel? Es gibt beim Thema psychische Auffälligkeiten kein 100%ig korrekt. Falls ihr eine psychische Auffälligkeit am Spieltisch umsetzen möchtet, schaut euch die Symptome an und überlegt auch, welche ihr als Facetten eines Charakters zusammen mit anderen Charakterzügen umsetzen könnt. Eine psychische Auffälligkeit ist nicht das Einzige, was einen Charakter bestimmt. Wer im Rollenspiel psychische Störungen darstellen will, die an die aktuell führenden Narrative angelehnt sind, findet auf der Website Writer's Cookbook und im neu erschienenen Fate Accessibility Toolkit auch über die Grenzen des Fate-Systems hinaus gute Anregungen dazu. Gerade das Accessibility Toolkit lässt Own Voices in eigenen Kapiteln zu Wort kommen und ist nicht zuletzt deswegen die erste wirklich ausführliche und moderne Auseinandersetzung mit den wichtigen Themenkomplexen Zugänglichkeit, körperliche Behinderungen und psychische Auffälligkeiten im Rollenspiel. SpielerInnen sollten dabei beachten, dass nicht alle psychischen Auffälligkeiten wirklich spielbar sind. Merkmal einer schweren Depression, Psychose oder Anorexie und der meisten anderen Störungen ist, dass sie im Abenteureralltag deutlich einschränkend sind. Es ist schwer bis unmöglich, auf Abenteuer auszuziehen, wenn man keine Motivation hat, die Welt gänzlich anders wahrnimmt als andere nicht zusammenhängend denkt oder so schwach vor Hunger ist, dass man kaum einen Fuß vor den anderen setzen kann. Leichtere Symptomausprägungen sind ratsam, außer es ist Gruppenkonsens, dass sich das Spiel um bestimmte psychische Auffälligkeiten oder den psychisch auffälligen Charakter drehen soll. Fazit: Rollenspiele bieten eine fantastische Möglichkeit, unterschiedliche Konzepte von psychischen Auffälligkeiten darzustellen und zu erleben und ganz neue Konzepte zu erproben. Durch Rollenspiel kann außerdem klar werden, wie kontextabhängig und veränderbar unsere Sicht auf sogenannte psychische Auffälligkeiten ist und wie viele Möglichkeiten es gibt, mit Eigenheiten egal welcher Art umzugehen. Schön wäre es, dabei nicht immer bestimmte Auffälligkeiten mit bestimmten Gesinnungen zu koppeln und die enorm große Varianz psychischer Auffälligkeiten zu nutzen. Kommuniziert, was in eurer Spielgruppe in Ordnung ist und was nicht. Wenn ihr Welten baut, legt euch keine Fesseln an, sondern nutzt die Bandbreite vorhandener Symptome und Konzepte psychischer Auffälligkeiten oder baut sie sogar aus. Im Idealfall trägt Rollenspiel dazu bei, dass Menschen ermutigt werden, die Geschichten über sich zu erzählen, die ihnen guttun, ihre eigenen, auf sie zugeschnittenen Narrative.